Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreieckland oder vielleicht auch bei einem anderen freien Sender eurer Wahl. Wir besprechen heute belletristische Perspektiven auf das 20. Jahrhundert. Das Gedächtnis der Besiegten von Michel Ragon beurteilt die Epoche aus anarchistischer Sicht. Hardy hat es vorgestellt. Uwe Jonsson hat mit seinen vierbändigen Jahrestagen vielleicht eher das Jahrhundert des Grauens im Blick. Tommy hat den Wälzer gelesen, guckt schon skeptisch, vielleicht trifft es auch nicht ganz. Und mit Außer sich von Sascha Mariana Salzmann manifestiert sich vielleicht eher ein Misstrauen gegen allzu glatte Geschichtsdeutungen. Oh, sie nickt, juhu, sie hat das Buch besprochen. Gemeinsam ist den Romanen, dass sie große Teile des 20. Jahrhunderts auf irgendeine Weise zu überblicken versuchen. Und sie setzen dabei ganz verschiedene historische Schwerpunkte. Und die versuchen wir jetzt zu Beginn des Gesprächs nochmal zu erfassen. Hardy, du hast es ja schon angedeutet, aber welche historischen Ereignisse werden denn im Gedächtnis der Besiegten so in den Vordergrund gerückt?
Also immer mit Blick jetzt des Handelnden ist es eindeutig die russische Revolution. Dort ist er an führender Stelle mit 18 Jahren beteiligt. Also er kennt wirklich das ZK von vorne bis hinten und die führenden Gestalten und deren Überlegungen, deren Gefühle, deren Depressionen, die da sehr extrem beschrieben werden, wie Sinowjew, das ist einer der Hauptführer der russischen Revolution, oft weinend auf seinem Sofa in Moskau oder in Petersburg, je nachdem, liegt und resoniert über die miserable Geschichte, in der er selbst verstrickt ist, die er selbst gestaltet, die aber über ihn hinweggeht. So sagt es Sinowjew da mit der Stimme von dem Autor da. Das erlebt er alles. Also er erlebt nicht einfach nur jetzt, wie wir Texte von Lenin lesen können oder sonst was, sondern er ist da mittendrin. Die Figuren, die Menschen sind ihm sozusagen total präsent. Und als 18-Jähriger ist das natürlich extrem prägend, weil er merkt, dass es nicht so einfach ist mit den Gesetzen der Geschichte. Weil die alle sind ja geprägt worden durch diese Vorstellung. Sie sind ja nur die Ausführer von Gesetzen, die in der Geschichte laufen, die also zwangsläufig zum Beispiel zum Sozialismus hinführen. Mhm. Sie sind die ausführenden Gestalten, aber eigentlich so. Und jetzt kommen sie da rein und stellen fest, ich beherrsche überhaupt nichts. Ich weiß nicht, wie es am nächsten Tag weitergeht. Und alles das kommt natürlich jetzt auf diesen 18-Jährigen zu, der von seiner Vorstellung natürlich auch dahin geht, ich bin der Anarchist, ich bin eigentlich der Bessere als die Bolschewiki, weil die sind per se durch ihre Vorstellung von kommunistischer Partei und Macht überhaupt nicht dafür geeignet, eine freie Gesellschaft zu gründen. Das weiß er schon mit 18 Jahren, er ist so geprägt worden von früh an. Das können die nicht, unmöglich. Aber trotzdem muss ich es schaffen, die in die richtige Linie zu bringen. Und das ist natürlich deswegen auch prägend für die weitere Handlung in dem Roman, weil da kommt er natürlich ständig mit Kommunisten zusammen und mit diesen Geflechten und immer wird das Gleiche dokumentiert. Auf der einen Seite sagen die Kommunisten, wir sind die Vollstrecker der Gesetze, die im Hintergrund wirken, aber auf der anderen Seite mit brutalsten Methoden und stellt halt fest, wie es denn eben tatsächlich läuft. Also deswegen glaube ich, ist diese Phase, die russische Revolution, ziemlich entscheidend in dem Roman, der alles Weitere bestimmt, auch seine Handlungen, die nicht nur politisch sind. Also man darf das jetzt nicht so sehen, wie ich das vielleicht nur erzähle. Zum Beispiel nachdem er aus der Sowjetunion flieht 1924, fängt ein vollkommen anderer Abschnitt an. Er zieht sich natürlich auch, weil er schlechte Erfahrungen hat. Ich habe ja erwähnt, das mit dem Testament, das wurde vollkommen ignoriert, er wird da halt bedroht. Er zieht sich komplett für mehrere Jahre aus dem Geschehen komplett raus. Er geht in die Fabrik, arbeitet ganz normal, heiratet, bekommt Kinder und ist vollkommen weg. Allerdings ändert sich das ja wieder, aber solche Brüche sind auch in dem Roman sehr gut angelegt, also sehr gut beschrieben.
Das macht es vielleicht auch mehr zum Roman, oder? Dass diese individuelle Geschichte und das individuelle Erleben doch auch im Vordergrund steht. Ich hatte schon bei deiner Besprechung das Gefühl, dass es ganz stark so eine Desillusionierung, also es hat mich fast traurig gemacht, deine Besprechung. Ist das auch der Antrieb von Michel Ragon? Ist das sein Thema?
Nicht das Deprimierende, das Deprimierende. Ergibt sich eben aus den Niederlagen, die sozusagen jährlich passieren. Aber immer gibt es eben sozusagen, wir müssen es besser machen. Also sozusagen die Niederlagen in Siege verwandeln, wie Mao Zedong das immer gesagt hat. Das ist so ein Geist, der da auch mitschwingt. Du kriegst ständig was auf den Kopf, aber sagst, so kann es nicht sein. So darf es nicht bleiben. ich muss nochmal ran. Und dann ist es immer wieder, kommt er auf, und dieses Steh-auf-Männchen-Prinzip ist eher das, was sich da so letztendlich durchzieht. Er wird natürlich auch immer lebensweiser, bis hin dann zu dem krummligen Alten ganz am Schluss. Da ist er auch wirklich so, wird er dargestellt wie einer, der natürlich jetzt alles in seinem Leben erlebt hat, was man erleben kann, Gutes und Schlechtes. Und obwohl er auch Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal wieder ganz abtaucht, ist er 1968 wieder bei den Studentenbewegungen dabei und dann später in den 80er Jahren mit 80-Jährigen noch in der aufkommenden Ökologiebewegung. Mhm. Also es ist immer noch wie so ein, ich akzeptiere praktisch die Niederlage nicht. Das ist so das, was da in diesem Ding mitschwingt, obwohl er wirklich schlimme Sachen so erlebt.
Und das ist auch quasi die Aussage von Michel Rangon jetzt als dem Autor. Würdest du sagen, das ist sein Antrieb, das Buch zu schreiben, zu sagen, okay, es war eine Niederlage, aber ich akzeptiere sie nicht?
Nein, ich glaube nicht. Der Antrieb ist eher der Titel, das Gedächtnis der Besiegten. Mhm. Es muss aufgeschrieben werden, was passiert ist. Mhm. Jetzt nicht unbedingt jetzt, weil man jetzt immer wieder sagt, man muss neue kämpfen und so, sondern es muss aufgeschrieben werden und man muss es nachlesen können. Spätere, die überhaupt nie mit dieser Zeit irgendwas zu tun haben werden, weil die Zeitläufe ja immer ganz anders werden. So wie du auch gesagt hast, kann man so ein Buch noch lesen, obwohl heute alles anders ist. So ist es auch. Aber es muss einfach nachvollziehbar sein für die Späteren. Mhm. Das ist, glaube ich, eher so das Anliegen von dem.
Okay. Tommy, wie ist es bei den Jahrestagen von Uwe Jonsson? Ist ja ein sehr umfassendes Werk, wie du schon gesagt hast. Wie viele Seiten hat es gleich?
1700. Ich hab gemerkt, dass es in unterschiedlichen Ausgaben unterschiedliche Seitenzahlen gibt, aber ungefähr. So,
ja, also
in dem Fall ein bisschen über 1700.
Das ist ja vielfältig.
Ja. Es ist dick, es ist klein geschrieben.
Aber er setzt ja auch historische Schwerpunkte, also du hast sehr viele, also er tangiert ja sehr viele historische Ereignisse in dieser Epoche, die er beschreibt, aber er hat schon Schwerpunkte. Welche sind das?
Also wenn, dann würde ich sagen, ist der Schwerpunkt eigentlich das Jahr 67, ja. 68, ja, weil das ist das Jahr, in dem die ganze Geschichte eigentlich spielt, ja, und von diesem Jahr aus wird ja die Geschichte dann erzählt, aber die Erzählung dann, die, sagen wir mal, kurz, also den Ersten Weltkrieg streift und dann aber erst so richtig Anfang der 30er Jahre so richtig einsetzt, ja, die ist dann sehr linear erzählt. Mhm. Das heißt, da wird auch das Buch ist umfangreich, es wird auch jede Kleinigkeit, es wird viel Alltag auch erzählt. Ja. Die Nazis sind nicht immer das, was jetzt das Buch bestimmt, aber das Aufkommen der Nazis ist sicher auch dann in dieser Rückblicksgeschichte ist das sicher ein ganz zentrales Motiv, ja, wo er auch, glaube ich, da wäre ich jetzt mit dir auch einig, ne, ihm geht es auch ganz stark ums Erinnern, ums Festhalten, ums Berichten, ja, was damals war, und ich kenne kaum einen Autor, der das so akribisch gemacht hat und mit Sicherheit auch so gut recherchiert wie er. Ja. Man darf auch nicht vergessen, Uwe Jonsson hat natürlich erst 34 geboren, er hat natürlich auch als Kind jetzt noch Nationalsozialismus erlebt, er hat auf alle Fälle hinterher die sowjetische Besatzung, die DDR, die frühe DDR und so weiter hat er auch miterlebt, ist ja dann später auch in den Westen gegangen, wie seine Hauptfigur. Also der Mann zeichnet im Grunde genommen, er ist dann in New York auch um die Zeit, als er die Jahrestage schreibt. Er schreibt in New York, hauptsächlich jedenfalls. Und er schreibt natürlich auch sein eigenes Leben, teilweise.
Ich habe vorher gesagt, er beschreibt das Jahrhundert des Grauens, dass du die Stirn gerunzelt.
Ich würde schon sagen, dass ihm das Menschheitsverbrechen der Nazis, ja, das ist schon das, was er, wo er selbst, glaube ich, auch versucht, sich das über das Schreiben auch selbst nochmal zu erklären. Ja? Mhm. Also das Unerklärbare, sich selbst vielleicht verständlich zu machen oder so. Also es ist unglaublich toll, also gerade diese Phasen, wie das so ein Dorf so langsam da reingleitet, ja, wie die einen dann, wie man eben bestimmte Sachen unterlässt, wie man nicht mehr zum jüdischen Schneider geht, wie man eben nicht mehr zum Metzger geht oder abends dann durch die Hintertür und so weiter. Ja, das ist echt, das gibt's. Ich kenne kein literarisches Werk, was das besser so einfängt, diese Atmosphäre, ja, wie das so langsam losgeht. Und das würde ich auch sagen, ist eine große Aktualität von diesem Buch. Ja, also
das ist schon erstaunlich, weil mittlerweile wurde sehr viel über diese Zeit geschrieben, dass du das nach 30 Jahren immer noch sagst. Ist Ja. Spricht für das Buch, würde ich sagen. Sigi, jetzt hatten wir zweimal Bücher, die im Grunde erinnern wollen oder etwas aufschreiben wollen. Und das würde ja Sascha Mariana Salzmann wahrscheinlich bestreiten, dass das überhaupt geht, oder? Oder dass das überhaupt objektiv möglich ist?
Ja, also objektiv ist es ihrer Auffassung sicherlich nicht möglich. Sie erzählt ja von einer jungen Frau, die allerdings auch mit ihrer geschlechtlichen Identität spielt, die auf der Suche nach ihrem Ich ist und für die eigentlich das unmittelbare Erleben, also fast manchmal der Exzess, körperliche Sensationen, das ist was ganz Zentrales von ihr und die hat eigentlich erstmal gar nichts mit Geschichte zu tun. Und sie ist dann aber in der Stadt, in Istanbul und hat da ihre Begegnungen und stößt auf alle möglichen Dinge und stößt aber auch zum Beispiel an Orte, die irgendwas in ihrer Erinnerung halt antriggern. Und so kommt sie dann irgendwie doch auch auf die Geschichte ihrer Familienangehörigen oder die Geschichte ihrer Familie. Und das ist eine jüdische Familie, die, in der Sowjetunion gelebt hat. Und sie erzählt dann eben die Geschichten von ihren Familienangehörigen. Und zwar macht sie das ganz geschickt, also anders als jetzt eure Erzähler oder eure Autoren, die ja quasi so eine Außenperspektive einnehmen. Die geht immer direkt quasi zum Urgroßvater, zur Urgroßmutter und allen anderen und spricht mit denen. Und auf diese Art und Weise kommen dann ganz subjektive...
Die leben alle noch.
Die haben lange Zeit gelebt, aber also während dieser, also ist, man kriegt quasi diese Ali mit, also die Hauptprotagonistin mit, wie sie sich dann eben auch an Gespräche erinnert, die sie mit ihnen hatte. Es ist auch vielleicht eine Konstruktion des Romans, auf jeden Fall. Diese Protagonistin hat die auf jeden Fall mitbekommen. Und sie kriegt eben ganz persönliche Geschichten mit, die man nicht... einfach überhaupt nicht als objektive Geschichtsdarstellung betrachten kann. Da ist sehr vieles drin, was man jetzt vielleicht als objektiv bezeichnen kann, aber eben auch ganz anderes. Und sie hinterfragt diesen Prozess eigentlich immer, weil die Familienmitglieder der Urgroß, die erzählen sich gegenseitig, dann fällt dem Ehepartner das war doch ganz anders und so ist es eigentlich immer so was Dialogisches und die Wirklichkeit verschiebt sich eigentlich immer. Also das heißt, die Geschichtserzählung bekommt einen subjektiven Charakter und einen sehr konstruierten Charakter.
Also diese Brüchigkeit von Erinnerung oder diese Subjektivität von Erinnerung auch und diese Fragwürdigkeit von Identitäten oder die Brüchigkeit von Identitäten, wird das zusammengeführt in dem Buch? Ist das sozusagen was für Sascha Mariana Salzmann eins ist?
Ja, und das fand ich eben das ganz Grandiose. Und zwar nicht in dem Sinn, dass es für sie eins ist. Also sie sagt, also um quasi die eigene Identität verstehen oder um die fassen zu können, um sie entwickeln oder vielleicht auch wandeln zu können, muss man sich auch die Herkunft angucken oder es drängt sie geradezu danach, diese Herkunft anzugucken. Und sie stellt aber fest, es gibt da drin aber nichts Lineares oder Kausales zum Beispiel, weil wir eben Juden waren, bin ich so oder so oder weil das so und so war, bin ich jetzt so oder so, sondern es geht um was Nicht-Lineares, Nicht-Kausales. Es gibt keine Kontinuität und trotzdem fließt es aber als Bestimmungsfaktoren mit ein. Das ist wie so ein Palimpsest. Also es gibt so verschiedene Erinnerungen, verschiedene Schichten im Bewusstsein, die ganz unterschiedliche Ursprünge haben. Das liegt alles aufeinander. Etwas ist abgeschabt, aber irgendwie ist alles noch auf eine Art vorhanden. So verstehe ich es ein bisschen.
Klingt komplex, aber sehr spannend. Sigi hat jetzt schon ein bisschen auch diese literarischen Tricks und Kniffe angedeutet, die man letztendlich braucht, um eben dann so eine große Zeitspanne in ein Buch irgendwie zu bannen. Man kann das ja nicht die ganze Geschichte erzählen. Ja? In deinem Buch Hadi, in Das Gedächtnis der Besiegten, Entschuldigung, von Michel Ragon, wird da eigentlich strikt chronologisch vorgegangen oder was sind so seine Tricks, um dieses Jahrhundert zu fassen?
Eigentlich schon chronologisch. Also er springt nur über die Zeit hinweg durch bestimmte Elemente, also wie zum Beispiel die Hauptperson, der Fred, ist im Ersten Weltkrieg und ein halbes Jahr später mitten in Moskau. Und dann in diesen hohen ZK-Gremien. Und da mit solchen Tricks, die dann so ein bisschen seltsam klingen. Also er ist am Schützengraben. Die französische, die Soldaten, die Offiziere rufen dazu auf, wer russisch kann, soll sich melden. Weil er ja in seinem anarchistischen Milieu, wo er herkommt, 4 Jahre vorher, auch auf Russen gestoßen ist, die da waren. Die russische Sprachen haben sie ihm russisch beigebracht. Er meldet sich, also ich kann russisch sprechen, und schwuppdiwupp ist er bei der Militärdelegation in Moskau und dann folgt ihm alles Weitere. Und so kann er Zeiträume relativ locker überspringen.
Okay, da fängt ein neuer Absatz an und dann ist er schon ganz woanders.
Genau, und dann ist er auch immer da und du hörst auch weiter nichts mehr über die Militärdelegation, weil sie eigentlich uninteressant ist. War ein Vehikel, damit er überhaupt da hinkommt. Und so springt er sie nur näher. Manchmal erfährt man gar nicht, wo er jetzt war, sondern es ist ein paar Jahre später. Also, aber schon in gewisser Weise chronologisch geht er davor.
Findest du es raffiniert gemacht oder findest du es eher ziemlich konventionell? So wie
es ist konventionell, aber ich meine, er wollte halt das einfach alles berichten, was da jetzt so in diesem Leben so passieren kann. Und das musst du halt durch irgendwelche Tricks dann machen. Aber es gibt, glaube ich, nie einfach nur so Rückblenden. Also man erfährt auch eigentlich nie, wie jetzt der eigentliche Erzähler, der da, wie er zu seinen Infos kommt. Also es gibt nicht so Szenen, wo zum Beispiel die zwei zusammenhocken und dann der stundenlang ihm erzählt, weil das ist ja die einzige Quelle der Mensch, der das erlebt hat. Sondern das wird en passant so angenommen und so hätte man das ja auch machen können. Der erzählt und macht Rückblenden und so. Das wird also praktisch so diese bisschen feineren literarischen Elemente, die sind, glaube ich, in dem Buch so nicht drin, nicht vorgesehen, sondern es geht tatsächlich mehr so um die Darstellung von dieser Geschichte und die Darstellung natürlich auch von diesen Menschen, die immer an der Geschichte verzweifeln, die also praktisch das eigene gar nicht hinbekommen. Ja. Also zum Beispiel erlebt er ja permanente Verluste, weil Leute aus seinen eigenen Reihen entweder zu den Nazis gehen oder zum Krieg aufrufen, er ist ja Pazifist. Und von daher ist es eher so eine Geschichte, die ihm da darüber
das in den Vordergrund stellt. Ja. Tommy Uwe Jonsson geht ja da, ich finde, extrem raffiniert vor. Ne? Weil es hat ja einerseits diese New York Times jeden Tag aus dem Jahr 67, 68, aus dieser Zeitspanne. Jeden Tag erfahren wir, was in der New York Times reell stand, einerseits. Und es wird diese ganze lange Geschichte erzählt. Wie macht er das?
Ja, und darüber hinaus wird im Grunde genommen ja auch noch das Leben dieser kleinen Familie, Mutter, Tochter in New York erzählt. Ja, also mit ihrem Freund, mit dem Freund von der Gesine Grespal. Ja, also das ist unheimlich vielschichtig. Das ist, wenn man so erzählt, dann denkt man vielleicht, mag der Hörer jetzt denken, das kann überhaupt nicht funktionieren, aber es funktioniert tatsächlich. Es ist nicht immer einfach, zu lesen, das muss ich zugeben. Ja, es gibt auch mal, man muss ein bisschen reinkommen, man muss sich auch auf dieses Buch einlassen.
Aber, macht er so wilde Zeitsprünge oder warum ist es nicht so einfach?
Weil er fängt mit diesem Tag, jeder Tag fängt mit einem Datum an, ja, und mal ist am Anfang die New York Times. Es gibt auch, glaube ich, mal Tage, wo von der New York Times jetzt nur mal ein Satz oder so erwähnt wird. Und dann erzählt er vielleicht auch jetzt nur mal aus dem Alltag von Gesine und ihrer Arbeit oder so. Und kommt dann aber, irgendwann kommt man dann immer wieder in diese Geschichte, wo sie anfängt, ihrer Tochter zu erzählen oder aufs Band zu sprechen. Also sie hinterlässt das Ganze auch noch auf Band. Und das ist, also von daher ist das alles in diesen einzelnen Kapiteln, kann man dann die verschiedensten Zeitebenen wechseln sich eben ab. Das ist... Es ist toll, es hat einen Rhythmus und man muss den Rhythmus halt aufnehmen, ja, so ein bisschen. Ja. Man muss sich auch Zeit nehmen. Dieses Buch ist dafür gedacht. Ich habe das erste Mal ein Jahr dran gelesen, ja. Man sollte es vielleicht ein bisschen schneller lesen, weil das ist. Ich habe jetzt gemerkt, weil man einfach drin bleiben muss. Das macht dann noch, macht's auch großen Vergnügen.
Ich mache einen Themenwechsel. Zufällig ist ja heute jetzt live 8. März Frauentag. Und tatsächlich hat ja vermutlich kaum eine Gruppe im 20. Jahrhundert so viel erkämpft und erreicht wie die Frauen, nahezu weltweit. Ist das auch irgendwie Thema in euren Romanen, Sigi, bei Außer sich von Sascha Salzmann? Oder wie ist das so, Frauenbild, gibt es das überhaupt noch?
Ich würde mal so sagen, es tauchen unglaublich starke Frauen in diesem Roman auf. Also da ist eben die Urgroßmutter Etinka, die die nach der Revolution eben auch diesen Auftrag ernst nimmt, sich damit identifiziert, wir müssen jetzt die Welt verändern und besser machen. Die geht an die Uni, die studiert Medizin, leitet dann später ein Hospital und ist wirklich eine Kämpferin, setzt sich ein. Also die schafft es auch, sich durchzusetzen, als es dann auch die Übergriffe gegen Juden gibt mit Stalin und ja, und sie setzt sich auch durch und sie setzt sich auch sehr stark persönlich ein, als ihre Enkeltochter mit einem schrecklichen Mann verheiratet ist, der sie schlägt, ist sie diejenige, die nach kurzer Zeit die realen Verhältnisse erkennt und sagt, okay, du lässt dich scheiden von diesem Mann, und sie unterstützt sie. Also es sind so, also eine ganz klare Frau. Oder die Mutter der Protagonistin, Ali, die ist auch mit einem ganz schlimmen Mann verheiratet, kommt aber aus der Beziehung nicht raus. Und die leben in Moskau in so einer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung. Es gibt viel Gewalt in der Familie und diese Frau will einfach für ihre Kinder eine bessere Zukunft haben. Deshalb setzt sie alles dran, diese Ausreise zu erwirken. Und so kommen die dann als jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Und ich meine, dass das kein leichtes Leben war, das wissen wir auch. Und sie schlägt sich da durch und lernt Deutsch. Also sie kannte vorher kein Deutsch, sie lernt Deutsch, macht jahrelang Praktika. Sie ist eben auch Ärztin und setzt sich da aber auch durch und bekommt irgendwann auch einen Ärztinnenjob. Also es sind, man hat da den Eindruck, die Frauen sind, also es gibt auch starke Männer in diesem Roman, aber die Frauen sind sehr, sehr forsch und stark, ja. Mhm. Mhm.
Wie ist das bei euch? Ich würde euch um kurze Antworten bitten, weil ich möchte ja unbedingt noch zu den Erkenntnissen kommen. Sollten wir uns nicht verkneifen. Aber wie ist das im Gedächtnis der Besiegten? Kommen da überhaupt Frauen vor? Ich habe noch keinen
Thema.
Namen gehört.
Oh, ja, zentrales Thema. Ja, ich wollte ja nicht alles vorher erzählen. Weil er hat, je nachdem, was für ein Zeitabschnitt da gerade ansteht, immer eine andere Frau, von der er auch andere Kinder hat. Die kommen am Schluss dann alle zusammen.
Okay.
Aber schon die erste, das Mädchen, mit der er zusammenkommt, hat schon einen zentralen, wichtigen Punkt. Er macht das alles nicht alleine, sondern mit ihr zusammen. Und sie hasst ihn aber, weil er eine Buchliebe hat. Also dieser Konflikt, sie heiraten nicht. Sie hasst ihn, sie kann nicht lesen, diese Flora, die da erwähnt wird, hasst ihn aber dafür, dass er ständig mit Büchern umgeben ist. Und sie trennen sich dann irgendwann mal, sie wird Kunsthändlerin, also steigt ziemlich auf, kriegt viel Geld. Eine vollkommen andere Frau erlebt er dann in der Sowjetunion. Auch bekommt er ein Kind. Er kommt eines Abends von der Arbeit zurück und das Kind ist weg. Dann sagt sie ihm, ja, Alexandra Kollontai, eine wichtige Feministin in der kommunistischen Bewegung, hat gesagt, die Kinder dürfen nicht bei den Eltern bleiben, weil das ist die kleinbürgerliche Familie, die wird sofort Schlechtes hervorbringen. Das Kind muss in das Kollektiv. Für die Frau ist es ganz selbstverständlich, für ihn überhaupt nicht. Und diese Konflikte tauchen immer wieder auf. Er hat eigentlich ein relativ traditionelles Weltbild, würde ich sagen, zu Frauen. Hat aber viele Frauen in der ganzen Geschichte. Selbst bis zum Ende, wo er dann zu Grabe getragen wird.
Der Barthelmy.
Genau. Taucht eine Frau auf, von der niemand jemals gehört hat, die aber offenbar auch irgendwie zu ihm gehört. Mhm. Theoretisch wird das Ganze eingebunden in die, fast kann man sagen, lebenslangen Kontakt zu der Alexandra Kollontai, die er ganz früh trifft, die aber noch in den 50er Jahren trifft. Sie lebt ja bis in die 50er Jahre. Von ihr erfährt er alles Mögliche. Und das ist eine Frau, die ihn total fasziniert. Weil sie nie rein kommunistisch daherkommt, sondern immer wie eine Adlige, wie eine Bürgerliche, sagt, wie eine Großbürgerliche auftritt. Mitten in diesen Wirren taucht sie so auf. Also wie so ein ruhender Pol. Ist das für ihn was ganz Wichtiges? Aber sie hat natürlich auch dann die fortschrittlichen Ideen und da kommt das gut zusammen.
Ich kann es kurz machen.
Ja.
Also die Hauptfigur ist eine Frau, die Gesine Gräßbal, eine starke Frau, auch eine moderne, erstaunlich moderne Frau, finde ich auch, wie sie in dem Buch rüberkommt, sehr unabhängig, ja, lebt alleine mit ihrer Tochter, das sagt schon viel aus. Die Frauen, die in der historischen Rücksicht vorkommen, sind natürlich sehr unterschiedlich. Das muss man so sehen. Ja. Die sind halt auch manchmal so, wie es eben damals war, traditionell, der Patriarch und seine Familie.
Wir haben quasi keine Zeit mehr. Na, ich glaube, ich kann die letzte Frage nicht mehr stellen. Schade. Ich hätte gern eure Erkenntnisse gehört, aber ich glaube, da kommen wir jetzt nicht mehr dazu. Nennt doch bitte stattdessen vielleicht nochmal die Romane, die ihr vorgestellt habt.
Also ich habe vorgestellt Michel Legrand, Das Gedächtnis der Besiegten, 1989 in Frankreich erschien, 2006 in Deutschland bei Edition AV. Ich habe es jetzt antiquarisch bekommen. Bin mir nicht sicher, ob das noch in dem offiziellen Verlag bekommen ist, aber über ZVAB, also Zentrales Verzeichnis antiquarischer Bücher, noch zu erhalten. Hat 388 Seiten und kostet 25 Euro.
Ich habe vorgestellt Außer sich von Sascha Mariana Salzmann. Das Buch ist erschienen bei Suhrkamp letztes Jahr. Es hat 366 Seiten und kostet 22 Euro.
Ich habe vorgestellt von Uwe Jonsson das wunderbare Buch Die Jahrestage, 1700 Seiten, das sind vier Bücher eigentlich in einem. Gibt es im Moment als vierbändige Ausgabe bei Suhrkamp für 39,90.